Viele Christen sprechen vom Himmel, aber nur wenige haben ein klares Bild davon, was die Bibel über das tausendjährige Königreich lehrt. Die prophetischen Bücher des Alten Testaments und die Offenbarung zeichnen ein Panorama von Gericht, Wiederherstellung und Herrschaft, das weit über fromme Vorstellungen hinausgeht. Wer versteht, wie Gott die Geschichte in dieses Königreich hineinführt, sieht zugleich die eigene Gegenwart in einem neuen Licht, als Vorbereitung auf eine kommende, sehr reale Zeit, in der Christus sichtbar herrscht und seine Überwinder mit ihm regieren. Das gebundene Böse und die gereinigte Erde. Wenn die Schrift vom Beginn des tausendjährigen Königreichs spricht, rückt sie nicht zuerst die Schönheit des kommenden Friedens in den Vordergrund, sondern eine radikale Unterbrechung der bisherigen Geschichte, das Schweigen der alten Verführung. Bevor Christus sichtbar herrscht, wird derjenige gebunden, der von Anfang an die Schöpfung Gottes verdreht hat. So heißt es über Satan, dass er für 1000 Jahre in den Abgrund geworfen wird, damit er nicht mehr die Nationen verführen sollte. Der Geist Gottes lenkt den Blick damit auf die Wurzel des Bösen, nicht nur auf seine sichtbaren Früchte. Solange die Quelle der Lüge ungebrochen wirkt, bleibt jede Ordnung Gottes auf Erden angefochten, erst wenn diese Stimme verstummt, kann das Reich Gottes ungetrübt in Erscheinung treten. Die ganze Erde muss gereinigt werden, damit das Reich Gottes kommen kann. Zur Zeit von Kapitel 20 ist fast alles bereinigt. Nur eines ist noch übrig, Satan, die Quelle aller Probleme. Deshalb ist das Erste, was in Kapitel 20 erwähnt wird, einem Kapitel über das tausendjährige Reich, das Binden Satans. Doch die Bindung Satans geschieht nicht in einem geschichtlichen Vakuum. Schon zuvor hat Gott die großen Strukturen der Rebellion gerichtet, die die Erde religiös und politisch geprägt haben, in der Sprache der Offenbarung, Babylon, die große Hure, und die Systeme, die von ihr leben. Damit wird deutlich, wie ernst Gott den Boden nimmt, auf dem sein Königreich sichtbar steht. Er übergeht nicht die Geschichte der Gewalt, der Götzenverehrung und der religiösen Verfälschung, sondern führt sie einem öffentlichen Gericht zu. Psalm 2 lässt etwas von dieser Entschiedenheit ahnen, wenn es heißt, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Gottes zerschmetterndes Handeln ist nicht Willkür, sondern die notwendige Reinigung, damit Raum für eine neue Ordnung der Gerechtigkeit entsteht. Auf einer so gereinigten Erde übernimmt Christus sein sichtbares Königtum und zugleich beginnt eine neue Phase göttlichen Gerichts über die Menschheit. Er unterscheidet die Völker wie ein Hirte seine Herde. In Matthäus 25 wird beschrieben, wie der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt und die Nationen vor ihm versammelt werden. Dann spricht er zu den einen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Diese Schafe gehen in das Königreich ein, doch sie tun es nicht als verherrlichte Gläubige, sondern als irdische Menschen, deren Natur noch geprüft werden kann. Der Eintritt ins Reich bedeutet für sie nicht das Ende aller inneren Auseinandersetzung, sondern den Beginn eines Lebens unter der direkten Herrschaft Christi. Darum ist das tausendjährige Königreich weit mehr als eine tröstliche Aussicht auf eine bessere Welt. Es ist eine letzte, ernste und zugleich gnädige Phase der Läuterung. Gott begrenzt das Böse, indem er seine Quelle bindet und seine Strukturen richtet, und er macht seine Gerechtigkeit sichtbar, indem er die Völker nach ihrem Verhältnis zu seinem Willen und zu seinen Geringsten unterscheidet. Wer diese Perspektive aufnimmt, beginnt die Gegenwart anders zu sehen, nicht als einen chaotischen Vorraum zur Ewigkeit, sondern als die Zeit, in der Gott schon jetzt reinigt, klärt und zurechtbringt. Inmitten von Verwirrung und Widerständen darf das Herz sich daran festhalten, dass Gott auf eine Welt hinarbeitet, in der das Böse nicht mehr das letzte Wort hat. Diese Gewissheit nimmt der Gegenwart nicht ihren Ernst, aber sie legt einen stillen Mut in die Seele. Nichts, was Gott heute klärt, ist vergeblich. Denn er bereitet damit den Boden, auf dem Christus unangefochten regieren wird. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführen sollte, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Danach muss er eine kurze Zeit losgelassen werden. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Die Einsicht, dass das Königreich mit Reinigung und Bindung des Bösen beginnt, schärft den inneren Sinn für die geistliche Gegenwart, wo Gott heute Lüge ans Licht bringt, Strukturen des Unrechts entlarvt oder im eigenen Leben verborgene Rebellion berührt, ist das kein zufälliges Unwetter, sondern ein Vorgeschmack seines kommenden Gerichts zugunsten der Wahrheit. Wer sich diesem Wirken nicht entzieht, sondern bereit ist, sich von Gottes Licht durchdringen zu lassen, lebt schon jetzt im Horizont des kommenden Reiches. Die Hoffnung auf eine gebundene Macht des Bösen wird dann nicht zur Ausflucht, sondern zur Kraft, in einer noch ungeordneten Welt nüchtern, wach und hoffnungsvoll zu bleiben. Man darf wissen, jeder kleine Schritt der inneren Reinigung ist mit der großen Reinigung der Erde verbunden, auf die Gott unwiderruflich zugeht. Wiederherstellung der Schöpfung und Ordnung des Reiches. Die Propheten entfalten das tausendjährige Königreich als eine Zeit, in der Gott nicht nur die Menschen, sondern die gesamte Schöpfung in eine neue Ordnung führt. Was in 1. Mose 3 als Fluch über die Erde ausgesprochen wurde, Dornen, Mühsal, gestörte Harmonie, wird in dieser kommenden Zeit sichtbar beantwortet. In der Apostelgeschichte heißt es, der Himmel nehme Christus auf bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Diese Wiederherstellung umfasst Himmel und Erde, Klima und Fruchtbarkeit, Tiere und Landschaften. Jesaja zeichnet Bilder, in denen Wüste zu Gartenland wird, Wasser in der Einöde hervorbricht und selbst das aggressive Verhalten der Tiere verwandelt ist. Apostelgeschichte 3:21 bezieht sich auf die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Diese Wiederherstellung wird nicht nur den Menschen betreffen, sondern die ganze Schöpfung, die Himmel, die Erde, die Tiere und sogar die Bäume. Alles, was durch den Fall des Menschen verflucht wurde, wird wiederhergestellt werden. Die bekannte Vision in Jesaja 11 zeigt, wie tief diese Erneuerung reicht, und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein, und ein kleiner Junge wird sie treiben. Am Ende heißt es, man wird nichts Böses tun noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Die Versöhnung der Schöpfung ist hier nicht romantische Naturfrömmigkeit, sondern Frucht der Gegenwart des Messias, des Sprosses aus Isses Stamm, auf dem der Geist des Herrn ruht. Die Natur kann zur Ruhe kommen, weil der wahre Herr der Schöpfung anerkannt ist, der äußere Friede ist Spiegel eines inneren Friedens zwischen Gott und seiner Welt. In dieser erneuerten Welt setzt Gott eine klare Reichsordnung. Die Schrift unterscheidet einen himmlischen und einen irdischen Bereich des Königreichs. Oben leuchtet das Reich des Vaters, in dem die verherrlichten Überwinder mit Christus als Mitkönige regieren, unten breitet sich das Reich des Sohnes des Menschen aus, das messianische Reich auf der Erde. Psalm 72 lässt erahnen, wie diese Herrschaft erlebt wird, und er möge herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Seine Regentschaft ist nicht bloße Machtausübung, sondern ein Strom von Recht und Heil, in seinen Tagen wird der Gerechte blühen, und Fülle von Heil, bis der Mond nicht mehr ist. Im Mittelpunkt dieser Ordnung steht Christus auf dem Thron Davids. Um ihn herum stehen die Überwinder, die an der ersten Auferstehung teilhaben und mit ihm richten und regieren, und von Zion aus erfüllt Israel endlich seine ursprüngliche Berufung als priesterliches Volk. Jesaja beschreibt Völker, die zum Berg des Herrn strömen und sprechen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Sacharja malt, wie Menschen aus vielen Nationen den Rockzipfel eines Juden ergreifen mit dem Bekenntnis, Gott ist mit euch. Königtum und Priesterdienst durchdringen sich, Christus regiert, seine Heiligen teilen seine Autorität, und Israel wird zu einem lebendigen Hinweis auf den Gott, der mitten unter den Menschen wohnt. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein, und ein kleiner Junge wird sie treiben. Der Blick auf die Wiederherstellung der Schöpfung relativiert sowohl resignierte Weltmüdigkeit als auch naive Fortschrittseuphorie. Die Welt ist weder einfach verloren noch durch menschliche Anstrengung zu retten, sie ist Gegenstand der treuen Zusage Gottes, der sie durch Christus erneuern wird. Wer so hofft, kann zugleich nüchtern und zuversichtlich leben, nüchtern, weil die gegenwärtige Zeit begrenzt und gebrochen ist, zuversichtlich, weil Gott seinen Vorsatz mit der Schöpfung nicht aufgegeben hat. Diese Hoffnung nährt eine stille, aber beharrliche Haltung, Verantwortung für das, was Gott geschaffen hat, Wertschätzung für seine Ordnungen und Sehnsucht nach der Zeit, in der Himmel und Erde in Harmonie unter der Herrschaft Christi stehen. In dieser Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht wächst eine Gelassenheit, die sich nicht von der Dunkelheit absorbieren lässt, weil sie die aufgehende Herrlichkeit des kommenden Reiches vor Augen hat. Erste Auferstehung, Gericht und Belohnung der Überwinder. Die Offenbarung führt in eine Unterscheidung ein, die für das Verständnis des tausendjährigen Königreichs und unserer heutigen Nachfolge von großer Bedeutung ist, die Rede von einer ersten Auferstehung. In Offenbarung 20 sieht Johannes Throne und diejenigen, die darauf sitzen, das Gericht wird ihnen übergeben. Dann werden Seelen beschrieben, die um des Zeugnisses Jesu willen enthauptet wurden und die das Tier und sein Bild nicht angebetet haben. Über sie heißt es, sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Die erste Auferstehung ist hier nicht bloß ein zeitlicher, sondern ein qualitativer Begriff, sie bezeichnet eine Auferstehung zur Belohnung, eine Teilnahme an der Herrschaft des Messias. In Offenbarung 20, 4 heißt es, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Das Wort sie bezieht sich auf die Überwinder. Sie sitzen nun auf Thronen, und ihnen ist Autorität zum Richten gegeben worden. Autorität zum Richten zu haben bedeutet, das Reich zu besitzen. Daher zeigt dieser Vers, dass die Überwinder das Reich empfangen haben und es genießen. In diesem Licht gewinnen andere neutestamentliche Hinweise an Kontur. Paulus spricht in Philipper 3 davon, er strecke sich aus, ob ich irgendwie hinlangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Der Ausdruck weist auf eine besondere Auferstehung hin, eine Auferstehung aus der allgemeinen Masse heraus. Jesus selber spricht von einer Auferstehung der Gerechten, die mit Lohn verbunden ist. Es geht nicht darum, dass einige Gläubige gerettet und andere verloren würden, alle, die Christus gehören, sind in seiner Hand, sondern darum, dass innerhalb der geretteten Schar eine Gruppe als Überwinder hervorgeht, deren heutige Treue sie für eine besondere Teilnahme am kommenden Reich vorbereitet. Sie sind die, denen nach Offenbarung 20 das Gericht übergeben wird, sie haben Anteil an der königlichen Verantwortung an der Seite ihres Herrn. Damit gewinnt auch die Rede vom zweiten Tod eine andere Tiefenschärfe. Über die Überwinder heißt es, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. Der erste Tod betrifft unseren jetzigen Leib und die Auflösung der irdischen Existenz, der zweite Tod verweist auf die Sphäre endgültiger Trennung von Gott, die für die Verlorenen der Feuersee ist. Gleichzeitig verwendet das Neue Testament die Sprache von Gericht und Verlust im Blick auf Gläubige in einer Weise, die zeigt, dass der Tod mehrdimensional erfahren werden kann. Paulus schreibt, dass jeder Gläubige vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden wird, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Im Bild des Hauses aus Gold, Silber, Edelsteinen oder Holz, Heu und Stroh wird deutlich, es gibt Werke, die im Feuer bestehen, und Werke, die verbrennen. Der, dessen Werk verbrennt, wird zwar gerettet, doch so wie durch Feuer, gerettet, aber unter Verlust. Von hier aus wird verständlich, warum der heutige Zustand unseres inneren Menschen nicht nebensächlich ist. Der Tod macht aus einem fleischlichen Christen nicht automatisch einen reifen Heiligen. Er führt uns zu Christus mit dem Maß an Reife, das sich in diesem Leben hat bilden lassen. Schon jetzt gebraucht Gott die Begrenzungen, Leiden und Prüfungen unseres Weges als eine ernsthafte, aber liebevolle Zucht, die unser inneres Wesen von allem löst, was vor ihm nicht bestehen kann. Petrus fasst es so, wenn es nötig ist, seid ihr jetzt eine kurze Zeit traurig in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, viel kostbarer als die des vergänglichen Goldes, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob und Herrlichkeit und Ehre zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Das Feuer der Prüfungen ist Vorgriff auf das Feuer des kommenden Gerichts, es will uns nicht zerstören, sondern reinigen. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes enthauptet worden waren und die das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild und das Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Die Verheißung der ersten Auferstehung stellt das christliche Leben in ein anderes Licht. Es ist nicht nur ein Warten auf den Himmel, sondern ein Weg, auf dem Christus uns zu Menschen formen will, die in seinem zukünftigen Reich tragfähig sind. Die Einsicht, dass der heutige Umgang mit Treue, verborgenem Gehorsam, Leiden und Versuchung mit unserer künftigen Stellung im Königreich verknüpft ist, relativiert viele kurzfristige Wünsche, ohne sie verächtlich zu machen. Zugleich nimmt sie der Gnade nicht ihre Freimütigkeit, unsere ewige Rettung ruht auf Christus allein, doch innerhalb dieser Rettung nimmt Gott unsere Antwort ernst. Wer das im Herzen bewegt, wird nicht in ängstlichen Aktivismus fallen müssen, sondern kann mit stiller Entschlossenheit den Weg gehen, den der Herr vor ihn stellt, im Vertrauen darauf, dass nichts, was aus Liebe zu ihm geschieht, verloren ist, sondern in der kommenden Herrschaft mit ihm eine unvergängliche Gestalt annimmt. Herr Jesus Christus, du kommender König, danke, dass du nicht nur unsere persönliche Rettung vor Augen hast, sondern eine ganze Schöpfung, die du erneuern und unter deine gerechte Herrschaft stellen willst. Lass die Wirklichkeit deines kommenden Reiches mein Herz so prägen, dass ich die Gegenwart nicht leicht nehme, sondern als kostbare Zeit der Vorbereitung auf die Gemeinschaft mit dir als Priester und mit König erkenne. Wo ich noch unreif, weltförmig oder lau bin, berühre du mich durch deinen Geist, damit dein Leben in mir wächst und alles verdrängt, was deinem Reich widerspricht. Stärke in mir die Hoffnung auf die erste Auferstehung und die Freude, einmal in einer völlig gereinigten und erneuerten Schöpfung an deiner Seite zu stehen. Halte mich in deiner Gnade bewahrt, bis du kommst, und vollende dein Werk in mir zu deiner Ehre. Amen.